Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Heute mal wieder aus Hamburg. Moin, ich bin beruflich mal wieder hier. Und Toni, ich bin froh, dass wir uns trotzdem sehen. Wir haben einiges zu besprechen, unfassbar emotionale Momente hinter uns gebracht. Die 2014er Mannschaft vom Wunder von Bielefeld. Ja, wir haben euch gesehen, ihr habt euch wieder getroffen, bin schon auf die Storys gespannt. Wie geht's dir? Bist du noch so richtig emotional voll, wie man so schön heute sagt? Ist das Herz voll?
Ja, gute Colin und Grüße nach Hamburg, hier aus Darmstadt. Ja, was soll ich sagen, das war ein unvergessliches Wochenende. Also es war ähnlich emotional als vor 10 Jahren, natürlich ohne Spiel. Aber da in dieses Stadion mit dieser Mannschaft da einzulaufen, 10 Jahre später und so einen Empfang zu bekommen, ich glaube, es hat mal jedem auch angemerkt, dass jeder ergriffen war von der Kulisse und einfach diese Liebe zu spüren 10 Jahre später, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und da auch im Namen der Mannschaft nochmal vielen herzlichen Dank. Es waren natürlich 2 harte Tage auch, deswegen heute fühle ich mich so ein bisschen, klar emotional noch total ergriffen, aber auch so ein bisschen platt von dem Samstagabend, weil wir haben da angeknüpft, wo wir vor 10 Jahren aufgehört haben. Das war grandios bis Weltuntergang. Also wir haben da wirklich ordentlich Gas gegeben. Und ja, wenn ich da so ein bisschen einsteigen soll.
Sehr gern.
Wir waren natürlich gemütlich essen. Das war, glaube ich, auch der gemütlichste Teil von dem Wochenende.
Ja.
Und danach ging es eben auf die Piste und da war von ein Hoch auf uns in der Karaoke-Bar bis zum letzten Schlüsselknacken, weil wir das Huckebein noch abgeschlossen haben. War wirklich alles dabei. Es hat auch jeder noch verschiedene Größen von Augen gehabt nach dem Huckebein-Besuch. Ich glaube, das hatten wir auch am nächsten Tag noch gesehen.
Ja.
Aber was halt so verdammt geil ist, ist, wenn man die Jungs sieht und einfach jeder nochmal seine Special-Momente erzählt von damals.
Ah ja.
Und man muss zugeben, dass ja nicht jeder immer jeden Moment noch so vor Augen hat, und man dann eigentlich wieder komplett da reingezogen wird und einem wieder Situationen einfallen, die man eigentlich schon irgendwie vergessen hatte. Ja, das macht das Ganze speziell. Und jeder hat ja seine Sicht dann irgendwie auf den Tag und auf die Busfahrt, auf die Tage danach. Und also Wahnsinn, wahnsinnig geil. Ich war einfach super happy, dass der Verein dieses 10-jährige Bielefeld ins Leben gerufen hat. Und ja, möchte mich da auch nochmal bedanken bei allen beteiligten Personen, beim Verein, bei der Anne Baumann nochmal namentlich, die mit Flo Holzbrecher, die das so ein bisschen alles organisiert und angeschoben haben. Also es war genial.
Ja, also für euch war es toll. Und für uns in Anführungsstrichen Außenstehende, aber auch, ich denke, da kommen wir gleich nochmal genauer zu, wie das mit der Ehrenrunde und so weiter da noch war. Möchte aber wirklich auch vorausschicken, also alleine euch da alle beisammen zu sehen, ne? Und dann in der Halbzeit da kommt ihr dann irgendwie da geschlossen runter, haben ja nicht so viele gefehlt, Jan Zimmermann, Marcel Heller, Benny Gorka, konnten leider nicht da sein, aber das ist sehr unfassbar, dass wirklich so viele da waren und wirklich, das hat mir so Gänsehaut gegeben. Und auch wenn man mal zurückblickt vor 10 Jahren, da konnte ich mir auch noch gar nicht vorstellen, dass ich mal die Ehre haben werde und die Freude, Stadionmoderator von den Lilien zu sein. Und da, ich war einfach nur Fan, ich war riesen Fan von euch. Und für mich persönlich, da unten mit euch auf dem Platz zu stehen, dir, Eitatsch, Eltern auch ein paar Fragen zu stellen und auch sonst, das war auch für mich, ne, so viele, ich habe jeden Einzelnen da umarmt und da auch so viel Freude irgendwie, man kennt sich schon seit Jahren irgendwie, gell, und überragend auch für mich gewesen, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich glaube, wenn wir das so einzeln aufdröseln, das war ja jetzt schon mal ein schöner Teaser, wie es so schön heißt, Toni. Aber lass uns doch, bevor wir nochmal genauer auch in euren Abend einsteigen und was vielleicht noch für Anekdoten hochgekommen sind, die wir noch gar nicht erzählt haben über eure Mannschaft oder auch Bielefeld an sich, lass uns doch erst nochmal schnell einen Blick auf unser 1-1 werfen gegen Ulm. Denn letztendlich glaube ich, hat Marcel Schuhen etwas gesagt. Das habe auch ich mit meinen Kumpels dann noch besprochen. Tatsächlich hatte ich auch so den Eindruck, also so ein Spiel hätten wir eigentlich in der letzten Saison, hätten wir noch verloren. In der 93. hätten wir noch das 1-2 gekriegt, ja. Ist vielleicht ein bisschen irgendwie, naja, zynisch ist vielleicht falsch der Begriff, aber so ein bisschen, ja, überspitzt natürlich in die Glaskugel ausgedrückt, aber irgendwie stimmt's, oder was meinst du dazu?
Ja, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ich meine, wir haben ja schon ganz wilde Fußballspiele gesehen und häufig ist ja so, dass man am Ende, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man hat alles im Griff, dann irgendwie noch so ein dummes Ding kassiert. Ja. Ich glaube, man kann das immer aus der Perspektive und aus anderen Perspektiven sehen. Ich bin da schon beim Schuh, wenn wir jetzt auf die letzten, ja, sage ich mal, 14 Monate irgendwie schauen, dann ist da auf jeden Fall was Wahres dran. Wenn du ein bisschen weiter zurückschaust und die Aufstiegssaison siehst, dann hätte solche Spiele dort eben auch noch gewonnen.
Ja, stimmt auch wieder.
Halt auch so, kann man auch so sehen. Ja. Und ich glaube aber am Ende muss man mit dem 1-1 irgendwie leben und auch irgendwo zufrieden sein. Man hätte vielleicht auch mehr verdient, weil ich glaube, dass Darmstadt die deutlich aktivere Mannschaft war, viel mehr Ballbesitz hatte und Ulm, sage ich mal, doch in der ersten Halbzeit es auch wirklich ganz gut gemacht hat, auch wirklich mutig war, das von hinten rausgespielt hat, wirklich in jeder Situation vom Torwart jetzt so gut wie keinen langen Ball geschlagen, sondern wirklich versucht, auch hinten raus zu kombinieren. Hat den in der einen oder anderen Situation auch wehgetan. Auch da, wo wir das 1-0 machen, ist ja ein ganz klarer Fehler, sage ich mal, des Sechsers. Ja. Dann haben wir halt leider zu schnell den Ausgleich kassiert. Aber in der zweiten Halbzeit hat Ulm eigentlich jeden Ball lang geschlagen. Ja. Und da war im Prinzip auch jedes Kopfballduell bei uns, fast jeder zweite Ball bei uns. Also wir haben da aus meiner Sicht ein klares Übergewicht gehabt. Zumindest was jetzt dann die Defensive angeht und auch über weite Strecken eben das Mittelfeld. Was wir halt nicht geschafft haben, war dann wirklich so die glasklaren Chancen irgendwie rauszuspielen. Wir hatten dann so ein paar einzelne, ich sage mal Förster, der dann vom 16er ungefähr schießt, den er gut hält. Ein Littberg, der nochmal zum Kopfball kommt, der auch nochmal im Gewurstel irgendwie an den Ball kommt. Die kann man alle machen, ist dann halt nicht passiert und dann ist so, wie der Schuh das sagt, dann muss man am Ende froh sein, dass man dann irgendwie 1-1 spielt und nicht irgendwie durch einen blöden Konter, was hätte passieren können. Ja. Ich meine, die war noch ein-, zweimal gefährlich vor unserer Hütte. Wenn es dumm läuft, kassierst du da das zweite Tor und rennst dann hinterher. Aber im Grunde genommen war das ab der 48. Minute meiner Meinung nach, hat man das ganz klar gesehen, dass Ulm mit dem Punkt mehr als zufrieden ist und auch nicht mehr möchte eigentlich. Ja. Also die haben sich absolut auf die Defensive konzentriert, haben da alles reingeworfen und dann wird es halt auch immer enger, das Spiel. Und dann hat man das über Flanken teilweise probiert, aber da war man dann an dem Tag einfach, die Flanken waren nicht gut genug und die Besetzung in der Box dann dementsprechend auch schwieriger, wenn viel Verkehr ist. Aus der Sicht ist es zwar schade, weil man zu Hause natürlich gern gegen Aufsteiger gewinnt, aber unterm Strich hat man das Spiel nicht verloren. Man hat spielerisch, finde ich, eine ordentliche Leistung gezeigt. Ja. Klar war auch der ein oder andere Fehler drin, denn ist vielleicht auch irgendwo normal, wenn man so in eine Saison reinkommt und noch nicht voller Selbstvertrauen ist, sagen wir es mal so. Aber man sieht meiner Meinung nach eben den Fortschritt auch in der Idee, in dem Fußball an sich, den man spielt. Der ist ja aus meiner Sicht auch attraktiv, zumindest bis zum Übergang 16er ist das auch schon sehr gut teilweise. Nee, zweite Halbzeit war ich neben Rudi Hübner gesessen und wir haben uns auch unterhalten und ich habe auch gesagt, Mensch, guck mal, was die eigentlich für einen mutigen Fußball dann irgendwo auch spielen, gell? Sich da nicht irgendwie in die Hose machen und jedes Ding da langklopfen und die Nerven verlieren, sondern wirklich an ihrem Plan festhalten und das versuchen eben bis nach vorne fußballerisch zu lösen.
Ja.
Das hätten wir vor 10 Jahren halt überhaupt nicht hingebracht. Also da sieht man auch, dass sich der Fußball extrem verändert hat und so spielen es ja heute fast alle Mannschaften. Damals haben wir halt wirklich sehr viel Wert eben auf Disziplin gelegt, risikoarm versucht zu spielen und da eben viel gelöst über zweite Bälle dann am Ende. Und Unser Spiel war halt mehr auf den Zweikampf ausgerichtet. Und jetzt sieht man schon, okay, da will was entwickelt werden für die nächsten Jahre.
Ja.
Und das gefällt mir gut. Und dann ist das Ergebnis leider nicht immer so, wie man sich's wünscht. Ich hätte mir auch einen Sieg gehofft, gerade zu unserem Dasein mit unserer ehemaligen Truppe. Aber Fußball ist halt kein Wunschkonzert. Und man nimmt den Punkt jetzt mit und gut ist.
Genau. Man muss ja auch sehen, du hast es ja von hinten schon angedeutet, wir müssen ja auch sehen, woher wir kommen. Auch da jetzt unter Florian Kohfeldt hatten wir vorher so viele Tore, 15 Tore in 5 Spielen. Jetzt ist es in Anführungsstrichen Nummer 1. Und ja, ich denke, wir hätten uns mehr erhofft. Ich glaube auch, also das stimmt schon, wenn der Flo Kohfeldt das auch auf der PK nach dem Spiel sagt, also dass der Torwart von Ulm diesen Försterschuss also wirklich absolut klasse da rausholt. Bei anderen Torhütern schlägt der ein und dann hast du deinen knappen Vorsprung. Aber ich glaube, es hat ein bisschen irgendwie an ungenauem Spiel gelegen. Die Pässe kamen irgendwie oft nicht an. Gut, ich weiß jetzt nicht, was da so dahinter steckt. Aber ich habe mir manchmal gedacht, warum nicht auch mal bis zur Grundlinie gehen? Oft sind die auf den Außen, Sergio Lopez oder Fabi Nürnberger auch, oder wer auch immer gerade die Außen besetzt hat mit Ballbesitz, dann wieder ein, ne, wieder rein Richtung Mitte gezogen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, geht doch mal noch mehr Richtung Grundlinie. Das kann ich jetzt aber nur als Außenstehender beurteilen. Und letztendlich nehmen wir den Punkt jetzt mit. Und dann geht es jetzt ja auch schon weiter gegen Dresden im Pokal. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber bevor wir zu euren Erlebnissen nochmal kommen, will ich noch einmal Fraser Hornby hier hervorheben. Weil, Toni, du als alter Offensivspieler, also den musst du wirklich erstmal so machen, dieses 1-0. Ich fand das unfassbar gut, wie der diesen Schuss da noch auspackt. Also noch nicht mal irgendwie aus vollem Lauf.
Ja, absolut. Also man sieht, bei dem ist wahrscheinlich letzte Woche gegen Köln irgendwo der Knoten geplatzt, gefühlt. Oder halt im Spiel gegen Köln. Haben wir so ein bisschen Zeit gehabt. Ich weiß nicht, wie man das erklärt. Ich weiß auch nicht, was ich dazu erklären soll. Aber das ist so diese ungeschriebene Regel im Fußball, dass wenn dann mal der Knoten platzt, dann auch Dinger reingehen, wo jetzt ein Außenstehender vielleicht sagt, hey, wie hat das jetzt funktioniert? Und eigentlich ist das ja eine Situation, wo er selbst schon irgendwie raus ist aus dieser absolute Torchance. Ja. Also er hat, glaube ich, vorher schon den Moment gehabt und vielleicht auch dann also aus meiner Sicht verpasst, früher abzuschließen und bleibt dann aber irgendwie locker, lässt sich da nicht irgendwie aus der Ruhe bringen und schließt dann natürlich perfekt ab. Gehört immer auch ein bisschen Glück dazu, wenn der irgendwo dann zwischen rechtem linke Bein und verschiedene Pobacke dann irgendwie den Weg findet, genau ins Eck.
Ja.
Und das meine ich, das ist dann das Quäntchen Glück, was er sich dann wahrscheinlich die letzten Monate einfach erarbeitet hat, was jetzt dann gestern wieder zum Erfolg geführt hat für ihn. Ja,
Pech hat er auch wirklich genug gehabt in der vergangenen Saison. Da hat er sich jetzt wirklich dieses Glück auch mal verdient, dieses Spielglück. Und das kann aus unserer Sicht natürlich so weitergehen. Ich meine, wir haben immer gesagt, dass wir mal gespannt sind, ne, du und ich, wie es wirklich dann wird, wenn er ja mal in Form ist, ne? Und jetzt ist es wirklich so.
Ja, man sieht halt auch, finde ich, das ist, glaube ich, für uns ein ganz wichtiger Schlüssel diese Saison, weil wir es aktuell zumindest noch nicht hinbekommen, defensiv wirklich jetzt zu brillieren. Also wir haben da immer unsere, sage ich mal, Schwäche, die zu gegnerischen Chancen führen und dann auch zu gegnerischen Tore führen. Und das kann ich eben dann nur in Punkte ummünzen, wenn ich eben vorne Tore mache.
Ja.
Und da ist es immer besser, wenn das auf mehrere Schultern verteilt wird. Und ich hoffe, dass wir vielleicht sogar dahin kommen. Ich will jetzt noch nicht irgendwie mit Tietz und Pfeiffer vergleiche. Aber damals war es eben so, dass uns entweder der eine oder der andere oder auch mal beide in einem Spiel dann regelmäßig eben Tore geschenkt haben. Und mein Lidberg, 7 Saisontore jetzt schon zu dem Zeitpunkt. Hornby jetzt, glaube ich, das 3. gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nee, das 4. schon. Das 4. ist es.
Das 4. Saisontor schon. Das 4. schon.
Ja.
Dann Und das ist einfach schön zu sehen, wenn beide dann funktionieren und beide treffen und es nicht nur von einem abhängt, ob der jetzt dann im Lauf ist oder irgendwie dann mal eine Durststrecke hat.
Ja.
Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja dahinter auch noch Stürmer mit Wilhelmsson,
ja,
der eigentlich auch immer für Tore gut ist.
Ja.
Und deswegen ist es schön, eben wenn es defensiv noch ein bisschen Zeit braucht, bis das vielleicht dann auch mal zu ein paar Spiele führt, die wir zu null bestreiten können, wenn dann unsere Stürmer eben ja, am Ende die Tore machen und wir dann da die Möglichkeit auf 3 Punkte haben.
Also, wir werden das weiter interessiert verfolgen.
Ja. Absolut.
Und setzen einfach einen Haken an das Ulm-Spiel, denn jetzt wollen wir natürlich nochmal wissen, also natürlich wäre das auch viel zu krass, da jetzt alles nachzuerzählen, aber du hast das vorhin so schön gesagt, ja, als ihr euch da jetzt zum Essen getroffen habt, ne, und wir haben es ja unten auf dem Feld im Interview auch schon besprochen, das war wie ein Klassentreffen und ich glaube, Jerome Gondorf hat zu mir gesagt, das ist wie, als ob man sich vor gefühlt 3 Wochen das letzte Mal gesehen hatte, ne? Man knüpft genau da an. Und wenn du sagst, jeder hat so noch so ein paar Anekdoten, die man vielleicht gar nicht mehr wusste und so, also auch aus der Zeit, vielleicht nicht nur von dem Bielefeld-Tag selbst, kommt dir da irgendwas in den Sinn direkt, was du jetzt auch vergessen hattest?
Boah, fällt mir jetzt spontan nichts ein, wenn ich ehrlich bin.
Macht nichts, dann nimm uns einfach mal mit an diesen Abend oder bei dem Essen. Ja. Also das war doch sicherlich eine große Freude, zuerst einmal.
Ja, das ging ja schon irgendwie super witzig los, weil man muss sich das vorstellen, wie so, weiß nicht, ob jeder die Comedy-Serie LOL kennt, wo so nach und nach eben ja. Comedians ja. kommen und am Ende finden sich dann alle zusammen und dann kommt irgendwie der große Startschuss. So ähnlich ja. kann man sich das da auch vorstellen, weil wir haben uns zwischen 6 und 7 im Hotel getroffen praktisch. Und in der Zeitspanne von einer Stunde ist ja klar, dass der eine dann schon um 6 da ist und der letzte halt irgendwie so kurz vor 7 dann eintrifft. Und dann ist das schon so geil, wenn du dann in diesem Empfang sozusagen vom Hotel wartest, das ein oder andere Bier dann schon auf dem Tisch steht und dann immer wieder diese Tür aufgeht und irgendwie ein neues Gesicht von damals reinkommt. Das war schon, finde ich, super, super witzig. Dann haben wir uns da auch wirklich Geschichten erzählt von damals und sind dann nochmal eingetaucht. Es sind wirklich alle noch genauso bescheuert wie vor 10 Jahren, muss man einfach so festhalten. Also das war ultra witzig, ja. Gerade diese ersten Momente ja. auch.
Ach schön. Ja, cool. Und dann seid ihr hoch zu Lilienschenke dann gekommen? Seid ihr mit der Straßenbahn gefahren oder mit Taxen oder?
Tatsächlich Straßenbahn. Wir sind ja. mit der Straßenbahn gefahren.
Ah, mega.
Was natürlich auch super cool ist.
Ja.
Dann eben zur Lilienschenke gelaufen von der Station.
Ja.
Und ja, dann ist eigentlich eher, wie man sich so ein typisches Essen irgendwie vorstellt.
Ja.
Klar, man sitzt jetzt nicht alle an einer runden Tafel und schreit ja. dann irgendwie quer über den Tisch, sondern
ja.
dann sitzt man halt gemütlich zusammen und spricht dann halt sozusagen mit den 4, 5 Leuten, die einem dann irgendwo am nächsten sind.
Ja, klar.
Ich meine, jeder von uns hat ja auch gelernt, dass man beim Essen nicht so viel reden soll. Deswegen war das, glaube ich, auch ganz vernünftig, sich da ein Stück weit aufs Essen zu konzentrieren. Natürlich mit dem einen oder anderen Spaß, weil man genau wusste, okay, jetzt muss ich hier meine Grundlage schaffen, dass ich irgendwie bis morgen früh um 5 oder 6 Uhr dann auch durchhalten kann. Gell?
Ja gut, bis früh morgens durchhalten, das ist ja auch wie früher. Ja?
Ja, da haben wir damals ja auch schon die Grundlage schaffen müssen. Das geht wahrscheinlich jedem so da draußen. Aber ich hatte halt die böse Vorahnung und die hatte auch schon viele geäußert, dass es wahrscheinlich wieder komplett eskaliert. Und wer hatte alle recht, möchte ich mal so behaupten.
Oh je, das hört sich ja mal wieder nach was an. Ja, und also ich meine, wenn man sich dann mal so umgeblickt hat oder so generell, gab es wahrscheinlich aus allen Ecken und irgendwie Gelächter, ne, wenn wir noch da beim Essen bleiben und das stelle ich mir einfach grandios vor, ne? Und dann ging es also weiter ins Ansibin und du bist mal wieder mit ein paar anderen ans Mikro.
Ja, selbstverständlich. Ne, was ich vielleicht noch kurz zum Essen sagen muss, ist, dass halt richtig, richtig schön war, dass auch Rüdiger Fritsch dabei war, die Anne Baumann, Markus Pfitzner, Flo Holzbrecher, Robin Becholt, also die ganzen sag ich mal, Verantwortlichen, die damals auch schon da waren. Und man, ich meine, ihr kennt den Verein noch viel besser als ich, aber wenn man sich jetzt mal 10 Jahre zurückbeamt, dann war die Geschäftsstelle ja sehr, sehr klein.
Ja.
Die Jutta und der Wolfgang Arnold waren auch noch beim Essen dabei. Und es war ja wirklich eine Handvoll Mitarbeiter damals in der Geschäftsstelle. Und also ich könnte jetzt keinen sagen, der von damals nicht dabei war. Und das ist halt das Schöne, wenn du die alle mal wieder siehst. Auch unser Physiotherapeut Dirk Schmidt war dabei. Unser damaliger Busfahrer, der Friedel, war dabei. Also es war wirklich die volle Kapelle, bis auf, wie gesagt, einige Spieler, die es leider nicht geschafft haben. Aber das war schon grandios. Und jetzt natürlich zu unserem auch grandioser Auftritt im Ansibin. Da war ja hier Samstagabend traditionell Karaoke-Abend.
Ja.
Auch so ein bisschen, warum wir eben die Location gewählt haben. Vielleicht auch deshalb, weil verschiedene Spieler und ich da, ja, sage ich mal, mehrmals wöchentlich zu Besuch waren in diesem Lade.
Stammgast. Und,
ja, sozusagen. Und wir sind da eingelaufen, haben natürlich uns dann schon die erste Getränke geholt und dann war relativ schnell klar, dass mein Weg auf die Bühne führen muss und habe natürlich die Jungs animiert und das kann ich nur mit einer guten Songauswahl.
Na klar.
Und dementsprechend war unser erstes Lied, was wir gedrillert haben, ein Hoch auf uns,
ja.
Weil das eigentlich dieses Lied so ein Sinnbild war von dem Aufstieg, von dem Spiel in Bielefeld. Und das haben wir dann zum Beste gegeben, wirklich in voller Kapelle. Und danach folgte noch Sweet Caroline.
Oh.
Und wir waren insgesamt mehrfach auf der Bühne, möchte ich mal so sagen, bis wir dann so Richtung 2:30 dann weitergezogen sind. Dann leider nicht mehr in komplett voller Kapelle, aber auch das ist im Prinzip analog zur damaligen Zeit. Der ein oder andere musste sich halt damals auch schon früher verabschieden, weil er dann doch ein paar Stunden Schlaf mehr braucht. Aber wir sind dann noch mit, also wir waren auf jeden Fall acht Mann, die da noch ins Huckebein eingelaufen sind.
Mhm.
Und dort war es dann auch so, dass es auch wiederum nicht jeder geschafft hat, bis zum Schluss zu bleiben, aber der ganz harte Kern, da würde ich mich jetzt einfach mal dazu zählen, der hat es dann doch tatsächlich geschafft, irgendwann Richtung 6:30 den Weg ins Bett zu finden.
Alter Vater.
Und dann ist die Nacht halt auch relativ kurz, gell?
Ja.
Wenn man dann sage ich mal, 11 Uhr den Weg ins Stadion sucht.
Absolut, ja.
Das war wirklich toll. Also wie gesagt, das kann wahrscheinlich auch jeder verstehen, dass man sich nicht an jeden Moment erinnern kann, der vor 10 Jahren passiert ist. Und ähnlich geht es einem, wenn man nach 2 Stunden Schlaf und unzähligen Getränken am nächsten Morgen aufwacht, man sich auch nicht mehr unbedingt an alles erinnern kann, was am vorigen Abend passiert ist.
Kann ich sehr gut verstehen.
Dementsprechend kann ich das eigentlich nur zusammenfassen, dass für mich jetzt aus meiner Sicht das Schönste eigentlich ist, erstens mal den Jungs wieder in die Augen zu gucken. Ich meine, einige von ihnen habe ich natürlich jetzt nicht 10 Jahre gar nicht gesehen, aber es war doch der ein oder andere dabei, den ich wirklich 10 Jahre nicht gesehen habe. Und dann einfach diese Strahle in der Auge, die Jungs zu sehen, wie sie alle 10 Jahre älter sind, jeden in den Arm zu nehmen, wie wenn es gestern gewesen wäre, einfach da einzutauchen, in viele Momente, die jeder Einzelne, aber auch in viele Momente, die wir gemeinsam erlebt haben, das ist einfach unbezahlbar.
Das hast du wirklich wunderbar gesagt, ja. Und eben, dass so Leute wie Julian Rathay oder Markus Zierreis oder auch dabei sind, das ist doch Benny Maas, das ist doch überragend, ne? Also die, sagen wir mal, sportlich vielleicht eine kleinere Rolle gespielt haben, aber vollkommen egal. Die haben auch ihren Teil zu beigetragen.
Ja, und da muss man auch sagen, da haben wir auch keinen vergessen. Also wir hatten ja damals auch mit Dennis Schmidt zum Beispiel jemand, der nur in der Vorrunde dabei war. Nikola Mladenovic, der glaube ich nur die ersten Wochen dabei war. Wir haben wirklich alle eingeladen. Klar, der ein oder andere hat es dann am Ende nicht geschafft zu kommen. Mit Milan Ivana habe ich zum Beispiel geschrieben, der erwartet jetzt Ende Oktober sein zweites Kind, wohnt in Österreich an der slowakischen Grenze.
Ja.
Es sind natürlich dann auch viele Kilometer, die manche dann wegwohnen. Er hat dann leider auch abgesagt, was auch schade war, dass ein Marcel Heller nicht gekommen ist, Benny Gorka.
Ja.
Aber wie gesagt, auch ein Nicola, der spielt da jetzt, glaube ich, in Hummet-Roth, wenn ich richtig informiert bin. Es sind natürlich auch noch einige aktiv. Auch ein Markus Ziereis, der aus Oldenburg jetzt gekommen ist, dann für das Spiel, aber dann auch nur, der war leider am Samstag dann noch nicht da. Mhm. Aber man sieht auch, dass es den Spielern dann irgendwo auch wichtig ist, uns auch wiederzusehen. Und
ja.
Ich glaube, das macht... hat diese Truppe damals auch wirklich speziell und besonders gemacht, dass egal, ob jetzt einer ein Spiel gemacht hat, 5 Minuten oder Stammspieler war,
ja,
dass jeder genau wusste, wir brauchen am Ende jeden. Und das hört sich im Fußball immer so abgedroschen an, aber wir hatten jetzt auch keinen Riesenkader. Also am Ende ist halt nur mal so, wir hatten damals auch viel Glück, dass wir relativ wenige Verletzungen hatten, aber trotzdem hat man mal die Sperre, hat man mal die Verletzungen.
Ja.
Und dann zählt es am Ende, sich darauf verlassen zu können, dass egal wer dann irgendwo reinkommt, versucht an sein Maximum zu kommen.
Ja.
Was im Fußball halt immer schnell vergessen wird und was dann immer nur in Statistiken auftaucht, sind dann irgendwie, okay, ein Aitaj Zulu hat so und so viele Spiele für Darmstadt und so viele Tore, dass ein Aitaj Zulu aber auch gefühlt 320 Tage im Jahr auf dem Trainingsplatz steht, das steht halt nirgends. Und so gilt es halt für jeden Einzelnen runterzubrechen. Und wenn dann am Ende irgendwie ein Benny Maas dann steht und da steht dann irgendwie, hat in der Saison 10, 15 Einsätze gehabt, dann sagt halt der normale Fußballfan, der sich vielleicht auch nicht ganz so viel damit auseinandersetzt, ja, der hat ja nur 15 Spiele gemacht und davon nur 2 über 90 Minuten. Ja, okay, das ist die eine Statistik und die andere Statistik ist eben, dass er in keinem einzigen Training gefehlt hat in der Saison und eben dann ein Aitaj Zulu und ein Benny Gorka eben zu maximaler Leistung gezwungen hat, weil er sonst gespielt hätte. Und genauso gilt es für einen zweiten Torhüter und einen dritten Torhüter. Die werden oft vergessen, aber am Ende des Tages kann man jetzt keinen irgendwie nach vorne stellen oder nach hinten stellen, sondern jeder arbeitet das ganze Jahr hart, damit entweder ich eben so viele Spiele wie möglich bekomme, weil eben andere vielleicht in dem Moment besser sind und die anderen, die eben spielen, spüren eben den Druck, wenn ich jetzt halt nicht an mein Maximum gehe, sowohl von Montag bis Freitag als auch am Wochenende, dann kann es halt passieren, dass ich nächste Woche nicht mehr spiele. Und das ist der Grundgedanke von einer Fußballmannschaft und das sollte im Prinzip im Vordergrund stehen und ich glaube, dass wir das damals gelebt haben und jetzt 10 Jahre später, wenn wir uns in die Augen gucken, immer noch wissen, dass am Ende jeder Einzelne zu diesem Wahnsinn irgendwie beigetragen hat.
Ja, ja. Bevor wir zu dem Moment auf dem Rasen kommen, hat der Trainer oder das Trainerteam, haben die nochmal eine kleine Ansprache gehalten, vielleicht beim Essen, oder haben die nochmal was gesagt?
Tatsächlich ja, es hat der Rüdiger eine Ansprache gehalten und hat im Prinzip sich da auch nochmal bedankt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keine Insider. Hat auch nochmal gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wenn wir damals diesen Weg nicht eingeschlagen hätten, dass das heute alles so ist, wie es ist.
Ja.
Oben am Böllenfalltor.
Ja.
Und was auch sehr schön war, war von Dirk Schuster, der einfach nochmal gesagt hat, dass er selten bis nie so eine Truppe trainiert hat und trainieren durfte, die so homogen, aber auch fast schon von alleine funktioniert hat.
Mhm.
Und vor allem hat er sich nochmal bei jedem bedankt, eben für diese grandiose Zeit. Und ich glaube, dass es am Ende auch so war, wenn sich jeder ehrlich macht, dass es keinen Star in der Truppe gab, sowohl kein Spieler als auch nicht im Trainerteam, sondern dass es wirklich von Tag 25 nach dem vierten Spieltag dann wirklich sich so gefunden hatte, dass sich jeder auf den anderen verlassen konnte, ohne dass man jetzt großartig in irgendeinem Bereich eingreifen musste.
Ja.
Und ich glaube, dass das selten ist, dass das auch ein Dirk Schuster wahrscheinlich selten erlebt hat und vor allem, dass auch jeder von uns einzelnen Spielern das wahrscheinlich vorher und auch hinterher wahrscheinlich nie so erlebt hat.
Ja, ja. Das ist einfach wirklich einfach toll. Und dass das so geklappt hat. Und ja, wenn wir zu dem Moment kommen, dann am Spieltag, ne, der eine oder andere mit kleinen Augen, ja, das hat man dann auch noch gesehen, wie du es schon angesprochen hast. Und ja, wie war das dann für dich? Dann vor der Süd noch das Einklatschen und so, nimm uns da mal mit. Wie war das für dich und für euch auch, wenn du vielleicht mal deinen Mannschaftskameraden in die Augen geguckt hast?
Ja, ich glaube, dass der ein oder andere, der uns da vor dem Spiel schon gesehen hat, vor dem Stadion hatten wir ja schon sehr warmen Empfang.
Ja.
Viele sind gekommen, haben Bilder gemacht, haben sich Unterschriften geholt, haben nochmal die Aufstiegst-T-Shirts von damals ausgekramt, haben sich noch die Unterschriften geholt, die vielleicht noch irgendwo gefehlt haben oder einfach nur zum Zeigen, dass wir ja, uns irgendwo nicht vergessen hat und wir natürlich andersrum diesen Verein und diese wahnsinnigen Zuschauer auch nie vergessen haben beziehungsweise immer im Herzen tragen werden. Nee, es war, wie gesagt, dahin zu fahren, die Fans da schon vor dem Spiel zu sehen, diese ja, einfach dieses Miteinander, wie wenn es gestern gewesen wäre, nochmal zu feiern, dann guckt man sich die erste Halbzeit an und ich muss zugeben, ich habe immer wieder auf die Anzeigetafel geguckt und habe gedacht, jetzt noch eine halbe Stunde, jetzt noch 15 Minuten, jetzt noch 5 Minuten, also ich war so ein bisschen nervös, muss ich zugeben, man weiß nicht, was einen da irgendwie erwartet, was da jetzt passiert, das ist wie so ein, ja, aber irgendwie wie so eine Geburtstagsuhr, die da läuft. Und dann schauen wir mal. Und dann halt, ja, da unten auf dem Platz zu stehen. Man muss natürlich sagen, und da bleibe ich auch dabei, habe ich auch jetzt in vielen Folgen schon gesagt, wenn man halt vor 10 Jahren da drin gespielt hat und das Stadion sieht halt heute komplett anders aus als damals, dann ist es nicht die Emotion, jetzt sage ich mal, rein in das Stadion rein, weil dieses Stadion nun mal ein komplett anderes ist. Aber einfach diese Begeisterung, diese Tradition, diese Massen, die man da sieht und die Lieder, die man eben ja im Schlaf kennt, die man, ich höre die immer noch nachts ab und zu. Also auch vor, ich kann mich noch an einzelne Spiele erinnern, wo ich Lieder höre, das ist schon dann richtig krass. Also ich muss auch zugeben, ich habe ein, zweimal die Augen zugemacht, weil das ist so, dieses Spüren am Ende ist manchmal schöner als das Sehen. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie die Menschen, sondern da meine ich tatsächlich, weil es halt das Stadion nicht mehr das Gleiche ist. Deswegen habe ich mal die Augen zugemacht und habe gesagt, okay, das fühlt sich an wie damals, obwohl ich bin zwar am selben Fleck, aber es sieht halt anders aus.
Ja.
Und was dann da in der Halbzeit passiert, ich meine, wir müssen uns ja auch bei dir bedanken, das hast du sensationell gut gemacht und das ist ja eine Riesenherausforderung, wenn du irgendwie eine Viertelstunde Zeit hast und dir bleibt ja keine Viertelstunde, sondern dann hat dieser Profifußball ja auch seine eigenen Gesetze mit Werbung und Spielchen und weiß der Geier, was dann alles da nach außen rum passieren muss, dann ist das sensationell, wie du das in so kurzer Zeit irgendwie so auf den Punkt gebracht hast. Danke. Die Fans hatten super Gespür, das war nicht zu kurz und nicht zu lang. Ist ja manchmal auch so lätschig, wenn das sich dann so ewig zieht und schon keiner mehr keinen Bock hat, weil der Schiri schon im Spielertunnel steht. Also das war genau. Von vorne bis hinten finde ich perfekt. Die Sachen, über die wir gesprochen haben, die Aktionen, die wir dann noch mit unseren Fans hatten, diese kurze Ehrenrunde mit dem Foul vom Eltern an mir, wo ich den Elfmeter rausholen wollte. Ich weiß nicht, wer es im Stadion gesehen hat. All das war einfach perfekt.
Ach, schön. Ja, vielen Dank für deine Worte, Toni. Wie gesagt, ich kann es nur zurückgeben. Ich hätte gerne noch mehrere Fragen gestellt. Das wäre sicherlich auch noch im Sinne aller Zuschauer gewesen, zumindest noch ein bisschen mehr. Aber tatsächlich hat es die Zeit wirklich nicht hergegeben. Aber es ist immer ein gutes Gefühl, zumindest wenn man als Zuschauer das Gefühl hat, oh Mann, ich hätte gerne noch mehr gehört. Dann ist es ein eindeutiges Indiz dafür, dass man nicht sich langweilt. Ja, also das ist immerhin der bessere Zustand, ja. Und ich bin, um Gottes Willen, ich wollte euch allen die Bühne ja lassen, aber ich bin zumindest so ein bisschen hinterhergelaufen, so ein bisschen mit euch aus sicherer Entfernung. Und das war wirklich einfach nur schön zu sehen, wie viel Liebe da in diesem Stadion war. Und Dann haben wir noch kurz ein Selfie gemacht. Das hat ja auch hier für Verstimmung gesorgt in natürlich unserem beliebten Social Media, dass ich es gewagt habe, nur die Stirn von Dirk Schuster noch mit draufzunehmen auf dieses Selfie. Natürlich war das nicht beabsichtigt und man muss sehen, nach dieser Ehrenrunde, wie du gesagt hast, der Schiri stand gefühlt schon bereit und ich bin noch auf diesen Geistesblitz sozusagen gekommen, hier Leute, wenn ihr schon mal zusammen seid, lasst doch mal schnell ein Selfie machen, ich habe auch Josip Ladeka abgeschnitten, also ich habe schon lange Arme, aber so lange habe ich leider einfach nicht und in diesen paar Sekunden ist es mir leider auch nicht gelungen zu sehen, wer jetzt drauf ist und wer nicht, ich bin froh über diesen Schuss. Und dann gab es natürlich da, sagen wir mal, ein paar Stimmen, die da das so aufgenommen hätten, als ob das respektlos wäre und so weiter und so weiter. Also da muss ich sagen, Leute, atmet mal durch, gell? Also ich glaube, wird jetzt im Dirk und auch im Josip und auch im Bubu, der ist nämlich auch nicht drauf, weil er es natürlich nicht geschafft hat, weil er so langsam war dahin. Ja, also ich glaube, die werden mir das alle verzeihen. Und ich wollte diesen Moment aber mit euch allen teilen. Ich hätte es auch einfach nur in meinem Handy, Telefonbuch, sag ich schon, in meiner Handygalerie behalten können. Ja, aber es ist ja wie immer, irgendwer hat immer was zu meckern. Aber wisst ihr was? Ich bin froh, dass ich das mit euch geteilt habe. Und die meisten sind da ja auch sehr froh drüber. Und damit soll es auch gut sein, denke ich. Und ja, also Bottom Line darunter, das war grandios für alle Beteiligten, denke ich. Wirklich eine super Sache, dass das so geklappt hat und funktioniert hat. Und ihr auch jetzt wirklich euer würdiges Zehnjähriges so gefeiert habt oder wir alle zusammen jedenfalls. Und ich bin da total glücklich drüber. Und ich habe es da gesagt und habe es euch hier auch schon in diversen Folgen schon mal gesagt, aber tatsächlich wiederhole ich es hier nochmal, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, wo wir jetzt sind mit diesem Stadion und allem drum und dran und allem dem, was wir erlebt haben, das fußt auf eurem Erfolg, auf eurer Arbeit. Vielen Dank dafür nochmal, wirklich.
Das haben wir gern gemacht.
Ja, das glaube ich.
Nee, das macht einen ja auch stolz, wenn man dann solche Worte hört, dass es 10 Jahre später eben vielleicht die Basis war, wie sich dann im Verein eine Struktur, ein Stadion, ein Trainingsgelände, wie auch immer, zum Positiven verändert. Ich glaube, das war einfach damals, ging es halt auch zu schnell, muss man auch so sagen. War ja keiner darauf vorbereitet, dass sowas passiert. Und dann braucht es nun mal halt auch eine gewisse Zeit, bis man gewisse Dinge dann realisieren kann. Und das geht halt nun mal auch im Fußball nur mit, ja, dann auch ein bisschen Spielraum im finanziellen Bereich. Und dann muss man sich so ein Polster schaffen. Und ich glaube, dass sich alles, zumindest was jetzt infrastrukturell und so weiter steht, sich das wirklich in eine tolle Richtung entwickelt hat.
Absolut. Also, total.
Das ist schon grandios. Darauf kann man stolz sein. Und Colin, was ich noch sagen wollte, ich bin natürlich auch super happy und dankbar, dass du nochmal unsere Trikotaktion von der Traditionsmannschaft nochmal mit ins Bild genommen hast. Es war mir schon auch wichtig, dass da auch klar rüberkommt, dass wir uns da auch bemüht haben, eben Trikots mehr zu organisieren und das eben für einen guten Zweck versteigern wolle, im Sinne auch von alle einfach. Und wie gesagt, die Auktionen laufen noch. Bei eBay, Sondertrikot SV Darmstadt 98, wer noch Lust hat, da ein bisschen mitzumachen. Wie gesagt, wir werden alles zu 100% spenden und die Auktionen laufen jetzt noch knapp 4 Tage oder knapp 5 Tage sogar. Ja, schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt.
Das ist doch ein guter Hinweis. So, und dann schauen wir jetzt noch nach vorne, Toni. Der DFB-Pokal wartet auf uns, Dresden. Jo, kennen wir uns jetzt in dem Sinne gar nicht so gut aus, weil die eine Liga tiefer spielen und natürlich muss man da nochmal genauer in den Kader gucken. Aber was will man von Dynamo Dresden denn erwarten als eine Mannschaft, die für diese Liga natürlich eine sehr gute ist? Die spielen ja auch oben mit und ich meine, da muss man nur mal im Sturm gucken. Oliver Batista Meyer, Christoph Daferner, Stefan Kutschke, Robin Meissner, Das sind alles Namen, die man kennt. Und dann Niklas Hauptmann, der da ja auch schon lange im Mittelfeld spielt. Und Philipp Heise, ne, den kennen wir ja auch noch aus Zweitliga-Zeiten sehr gut. Und ja, und was allein dieser Verein und dieses Stadion zu leisten vermag, das glaube ich, darüber müssen wir ja gar nicht intensiv reden. Ich bin aber gespannt, Toni, was du glaubst, was das für ein Match wird, weil, naja, wir spielen eine Liga höher. Es ist auswärts, es ist vor 30.000, die da die Zähne fletschen sozusagen. Ist klar. Aber natürlich sollten wir mit dem Anspruch dahin fahren, allein weil wir einfach ein Zweitligist sind, dass wir das gewinnen, dass wir da weiterkommen. Aber das wird wirklich nicht leicht. Ich bin gespannt, was du sagst, was es für ein Spiel gibt.
Ja, hier, du willst von mir immer die Glaskugel.
Vielleicht die Lottozahler. Nee, nicht die. Samstag, da muss ich direkt sagen, nein, ich will einfach nur gern von dir wissen, was glaubst du? Werden wir versuchen, da genau, oder vielleicht, eigentlich kann man es wahrscheinlich mit Ulm vergleichen, oder? Also ich nehme an, dass wir mehr Ballbesitz haben werden. Die Collins-These, ja, stelle ich mal wieder auf. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall mehr Ballbesitz haben werden und die uns erstmal kommen lassen.
Würde ich auch so einschätzen. Ich würde aber auch den Finger heben und sage, dass wenn man jetzt nur irgendwie auf die Liga-Zugehörigkeit guckt, dann wird man ganz große Probleme bekommen.
Absolut.
Weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Spitze der dritten Liga mit der zweiten Tabelle, Hälfte der zweiten Liga, da in relativ wenig nachsteht. Mhm. Und dementsprechend kann das ein Spiel auf Augenhöhe werden tatsächlich. Ich glaube auch, dass wir spielerisch reifer sind und dass wir den Vorteil haben, dass Dynamo zwar einen sehr, sehr guten Saisonstart hatte, jetzt aber doch auch einige Probleme die letzten Wochen.
Ja.
Und die kommen jetzt auch nicht unbedingt mit einem riesen Selbstvertrauen. Aber es ist ein Pokalspiel, da wird die Uhr meistens auf Null gedreht und dann, friss oder stirb so ungefähr.
Ja.
Ja, ist ein Hexenkessel. Habe auch schon öfters dort gespielt. Wer da keinen Bock hat auf Fußball, der hat irgendwie den Beruf verfehlt. Also,
der hat keine Emotionen.
Das wird schon eine super Kulisse werden. Und ich hoffe, dass unsere Jungs da, sag ich mal, sich nicht großartig davon beeindrucken lassen. Mhm. Weil das kann dich natürlich schon auch lähmen, so ein Publikum. Und Klar. Das ist ja, glaube ich, von jedem Heimfan irgendwie das Ziel, so Bambule zu machen, dass der Gegner vielleicht auch ein bisschen erschrocken ist.
Ja.
Ja, es wird ein schwieriges Spiel, bin ich ganz ehrlich. Es gibt mit Sicherheit einfache Lose, als auswärts bei Dynamo Dresden zu spielen. Dennoch meine ich, dass die Situation gerade im Moment nicht die schlechteste ist, dort zu spielen. Wie gesagt, ich wiederhole mich, aber sie kommen jetzt nicht aus dem absoluten Selbstvertrauen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir mehr vom Spiel haben werden und am Ende das Spiel auch gewinnen.
Ja, sie haben jetzt zuletzt das Heimspiel gegen Hannover 96 die zweite Mannschaft gewonnen, davor aber in Wiesbaden verloren. Davor gab es ein 3-3 gegen Dresden, dann sind sie im Landespokal gegen Chemnitz Dresden vorher raus.
Gegen sich selber gespielt, oder?
Gegen Essen, Entschuldigung. Ja. Gut, dass du aufpasst.
Dankeschön.
Dann davor in Chemnitz verloren im Landespokal. Und davor noch bei Dortmund 2 verloren. Also du hast vollkommen recht, das letzte Spiel haben sie zwar gewonnen, aber davor war das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Also ich hoffe einfach auch, dass unsere Offensivreihe so gut in Form ist, dass das für Dresden einfach ein Riesenproblem wird. Hornby und Littberg deinen Griff zu kriegen. Der Förster kommt auch immer noch besser in Tritt, ist doch klar, je länger der bei uns dabei ist. Korridor ist, finde ich, jetzt auch mal dran mit einem Tor. Der hat es jetzt wirklich schon so oft probiert. Der wird sich auch demnächst belohnen. Finn Lakenmacher sowieso. Also, ich denke, dass wenn wir da an unser Maximum kommen, dann werden wir das schaffen. Aber natürlich, auf keinen Fall darf das in irgendeine, wir spielen eine Liga höher, Überheblichkeit ausarten. Ne? Das auf jeden Fall. Toni, dann danke ich dir für diese Folge und diesen Einblick.
Willst du meinen Tipp noch hören, oder?
Hast keinen Bock heute? Doch, aber Ich wollte zunächst sagen, bevor wir zum Tipp kommen, wir hatten heute so diverse technische Probleme. Wir hoffen, dass das jetzt nicht groß zu hören ist, müssen wir mal sehen. Irgendwie hat das Internet total gesponnen heute. Also manchmal hat man so Tage, es kommt selten vor, aber heute war es ein Kampf, sagen wir mal so. Also wir haben unseren Kampf schon gekämpft hier, ja?
Toni. Deklarieren wir es einfach als Frankenstein-Halloween-Folge.
Wird absolut, absolut, weil wir hier einiges zusammenfügen mussten. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Wir hoffen, dass es technisch sonst alles geklappt hat, beziehungsweise es nicht zu hören ist. Toni, was tippst du?
Ich will erst mal sagen, wir müssen die erste Viertelstunde aufpassen, dass wir da direkt in unser Spiel finden, weil sonst kann es in so einem Stadion mit so einer, sag ich mal, auch irgendwo Macht, die man in einem Heimspiel entwickeln kann, auch mal ganz schnell ganz übel ausgehen. Deswegen Obacht die erste Viertelstunde. Und mein Tipp am Ende wird aber sein, dass es zwar ein ganz enges Spiel wird insgesamt, aber wir am Ende durch einen schönen Konter zwischen der 85. und der 94. Minute das Ding 3-1 gewinnen werde.
Jawohl. Ja, 3-1 war auch mein Tipp. Wie so oft doppeln wir uns. Aber dann sage ich, komm, ich lege nur einen drauf. Es wird so ein Pokalabend. 4-2 gewinnen wir.
Das ist auch ein schönes Ergebnis auswärts. 4-2.
Finde ich auch, oder? Also, ich danke dir, Toni, für die schöne Folge. Gell? Und dann freue ich mich auf unsere nächste. Und diejenigen, die nach Dresden von euch fahren, ich werde es nicht packen, kommt gut hin und bringt einen Erfolg mit. Und Toni, wir hören uns demnächst wieder. Gell?
Colin, ich danke dir, wünsche noch viel Spaß in Hamburg. Allen da draußen in Dresden viel Spaß. Ansonsten gerne vorm Fernseher die Daumen drücken, so werde ich es machen. Ja, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ja, wenn ihr Bock habt, eBay-Auktion, Sondertrikot SV Darmstadt 98, alles für einen guten Zweck. Danke euch, macht's gut.
Tschüss.